Jetzt sehen wir den Mika hier von vorne.
Guten Morgen miteinander.
Wir haben noch so eine Übersichtsfolie, wenn du dir vorstellst. Also, du heisst ja eigentlich Markus.
Ja.
Aber wie ist es zu dem gekommen, dass man dir Mika sagt?
Auf dem Bauernhof, wo ich war, das war Unterstufe, waren wir drei Markus in der Schule. Oder in der gleichen Klasse.
Ja.
Und wenn die Lehrerin Markus ruft, strecke ich drei auf, das geht nicht. Und dann, der eine ist der Markus Blube, der andere ist zu Marco umtauft worden und ich zu Mac. Und heute sage ich eigentlich nur zwei Personen Markus, mein Vater und meine Frau, wenn sie Sterns verrückt ist.
So wie bei den Kindern, wenn man es mit allen Vornamen ruft.
Ja.
Danke. Wir sehen hier auf der Folie, also vielleicht ist es ein bisschen klein, was draufsteht, darum tue ich es vielleicht zusammenfassen. Das Leben von Markus hat nicht so gut gestartet. Wir werden nachher noch mehr davon hören. Es hat sehr viele schwierige Momente gegeben. Und dann irgendwie hast du den Weg gefunden, oder Gott hat dich gefunden, oder du hast ihn gesehen. Das werden wir auch noch hören. Ja. Das hast du in einem Buch zusammengefasst. Nachher, das kann man dort auch noch kaufen. Es hat jemand da drin, der das gelesen hat und gestrahlt hat, und mir gesagt hat, hey, das habe ich gelesen, das ist ein gutes Buch. Ja. Und du hast ja gesagt, alle Einnahmen von diesem Buch, die werden gespendet. Aber da vielleicht nachher mehr dazu. Mhm. Einfach, ja. So einfach das als Zusammenfassung, was da kommt. Und vielleicht so als Überleitung, wie ist das dazu gekommen, so in deiner Kindheit, dass du ein Verdingbub geworden bist? Und was bedeutet Verdingbub genau eigentlich?
Also vielleicht der Fachbegriff Verdingbub heisst eine Zwangsplatzierung der Behörden, eine behördliche Zwangsplatzierung. Verdingbub kann sein, so wie ich, wo zu einer Pflegefamilie kam, auf einem Bauernhof. Verdingbub kann aber auch sein in ein Heim. Also es ist nicht nur so im Kopf auf dem Bauernhof, da hat es ganz verschiedene Varianten gegeben. Wie es dazu kam, wir waren drei Geschwister, ich hatte einen Bruder und eine Schwester. Ich war Nachzügler, 8 Jahre. Und,
Können wir vielleicht das zweite Foto zeigen? Das einfach so.
Ja, genau. Also hier in der Mitte sehen wir den Christbaum. Und der Kleinste bin ich. Ich glaube, rechts ist mein Bruder und links meine Schwester. Übrigens, bei diesem Christbaum hat es immer geheißen, ich habe ein Geschöckchen geklaut. Nein, es war der Hund. Das war nicht ich, definitiv nicht. Das rechte Foto, dort bin ich eigentlich ins erste Heim gekommen, dort, wo ich so blonde Haare habe. Ich bin mit 4 ins erste Heim gekommen, weil meine Mutter gestorben ist und der Vater mit 3 Kindern eigentlich überfordert war, also nicht eigentlich, definitiv. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen, weil ich habe 5 Kinder und ich weiss nicht, wie es mir gehen würde, wenn jetzt einfach meiner Frau etwas passieren würde. Und da sind wir alle miteinander ins Heim gekommen, also das war eigentlich so wie die erste behördliche Zwangsplatzierung. Mhm. In diesem Heim hatte ich keine Gewalt, aber nicht körperliche Gewalt, eher physische Gewalt. Und ich bin dort dann auch wirklich sehr oft von einem anderen Heimbewohner sexuell missbraucht worden. Mhm. Wo ich aber in dem Alter nicht registriert habe, sondern ich habe einfach gedacht, das muss so sein. Mhm. Und ich habe es erst mit 15 gemerkt. Und die Zeit von, was bin ich dort etwa gewesen, 6, 7, bis 15, das hat geholfen, dass das dann mit 15 vielleicht nicht ganz so einschlägt wie eine Bombe, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich bin sexuell missbraucht worden.
Mhm. So wie ein Schutzmechanismus.
Genau, vielleicht ein Beispiel. Es war ein grosser Tisch, es war ein Heimleiter-Ehepaar. Und dann hat es Kuttle gegeben. Ich nehme an, ihr wisst alle, was Kuttle ist. Ich habe es erfolgreich verdrängt bis heute. Und es hat so eine Regel gegeben im Heim, wenn du etwas überkommst und nicht gerne hast, musst du auch eine Portion essen. Okay, ist die Regel. Ich habe dann mit Ach und Krach die Kutteln runtergebracht und kurz vor dem Erbrechen, und noch einmal, ein langer Tisch, 20 Kinder und Jugendliche. Und ich war sehr stolz, dass ich die Kutteln runterdrücken konnte, ohne zu brechen. Und dann kommt der Heimleiter und stellt mir eine zweite Portion hin. Und da habe ich es nicht verstanden, weil die Regel war eine Portion. Mhm. Und er hat mich dann gezwungen, die zweite Portion zu essen und ich musste erbrechen. Mhm. Und erbrechen kann manchmal eine Kettenreaktion auslösen und das hat es. Mhm. Und ich bin nachher bestraft worden. Eine Strafe war zum Beispiel immer unter die kalte Dusche. 5 Minuten einfach mit kaltem Wasser abduscht und nachher habe ich Zimmer an Rest gehabt. So, und das Heim ist dann aber nachher zugegangen, warum auch immer. Und meine Schwester ist an einem anderen Ort gekommen, meine Brüder an einem anderen Ort und ich bin dann nachher zu dieser Bauernfamilie gekommen, wo ich eigentlich bis etwa vor 5 Jahren gemeint habe, ich habe einfach eine schlechte Familie verwünscht. Ich habe nicht gewusst, dass ich ein Bedingbub war. Ich habe den Begriff gar nicht gekannt. Mhm. Und bei dieser Bauernfamilie bin ich dann endlich wirklich 3,5 Jahre Verdingkind gsi. Ein anderes Wort ist eigentlich Kindersklave. Das ist auch schon ab und zu mal benutzt worden.
Mhm. So ist das passiert. Das ist schon krass. Ja, mit 7 auf dem Bauernhof. Mhm. Ja. Wenn wir das nächste Viertel anschauen, ich meine, dort bist du nicht du drauf, wo du auf dem Bauernhof warst, sondern gibt es dort nicht viele Viertel davon, sondern einfach, was du geschafft hast. Wie hat so ein Tagesablauf ausgesehen für so einen 7-Jährigen? Dich jetzt als 7-Jährigen?
Ihr habt ja den Film, den ihr gesehen habt, das war der Beitrag Fenster zum Sonntag. Und der Bauernhof, wo wir das gedreht haben, und übrigens für die 1,5 Minuten dreist du einen halben Tag. Das ist Wahnsinn. Der Bauernhof hat genau gleich ausgesehen wie der Bauernhof, den wir hatten. Und die haben 35 Kühe gehabt. Und ich habe, bevor ich in die Schule bin, in die erste Klasse habe ich für 35 Kühe, deutsch gesagt, den Stall sauber machen. Da tust du abschaben auf den Gitterrost, tust wieder Stroh auslegen, tust den Gitterrost abspritzen. Leider habe ich im Muni auch immer etwas abgespritzt. Der hat mich nicht so gerne gehabt nachher auf dem Feld. Der hat mich gejagt. Und nachher habe ich noch müssen für 35 Kühe Deuter anrüsten. Das heisst, du hast einen Mählerstuhl, Mählerfett und gehst hier ein bisschen massieren und das hat etwa 1,5 Stunden gedauert alles zusammen. Und das, bevor ich eigentlich in die erste Klasse in die Schule gegangen bin. Wohlgemerkt, die eigenen Kinder sind am Schlafen gewesen. Das ist vielleicht noch wichtig. Also, vielleicht mal grundsätzlich, auf einem Bauernhof musst du heute noch streng arbeiten. Hast du dort mal müssen, musst du heute streng arbeiten. Streng arbeiten war nicht das Problem gewesen, sondern das Problem war, wenn du zu spät von der Schule heimgekommen bist. Hast du kein Essen bekommen, hast du Schläge bekommen. Und dann musst du wieder arbeiten. Wenn die eigenen Kinder spät heimgekommen sind von der Schule, dann hat es denen das Essen warm gegeben, keine Schläge. Also das ist vielleicht noch ein bisschen. Und sonst, du hast halt einfach wirklich immer gearbeitet, von morgen bis Abend. Aber das ist das, was ich ja gesagt habe, das machst du auch heute noch auf einem Bauernhof. Das war an sich nicht so das Problem gewesen. Wenn du vielleicht als 7-Jährige den grossen Rechen musst ziehen musst, wenn man frisch gehäut hat oder geraset hat, hast du ja noch den Rest mit einem grossen Rechen. Logisch, das ist mega streng gewesen. Mhm. Aber es ist vor allem darum gegangen, was habe ich müssen, was haben sie müssen. Und ich bin ja andauernd geschlagen worden und ihre Kinder eigentlich fast nie.
Mhm. Also die grosse Ungerechtigkeit, die auf dir, sozusagen die Last vom Bauernhof ist auf dir gelegen, sozusagen die Wut ist an dir ausgelassen worden. Oder?
Ja, ich mag mich erinnern, ich bin einmal vom Vater geschlagen worden. Dort habe ich aber wirklich etwas gemacht. Und oft, ihr habt ja den Film gesehen, da ist er reingekommen, der eine Bauer, und hat gesagt, geht's noch, mach Tang. Mhm. Das habe ich erlebt. Mhm. Also du hast einen kleinen Fehler gemacht, dann hast du den Gink bekommen und bist geflogen. Du bist auf einem Bauernhof, zum Kühejagen hat es so eine kleine Geissel gegeben, du bist mit dem geschlagen worden. Und ich habe wirklich blaue Flecken gehabt, Striemen. Mhm. Was bis heute noch schwierig ist, oder ich kann es mir bis heute nicht erklären, du gehst ja in die Schule.
Ja, ins Turnen zum Beispiel.
Und die Lehrer und Lehrerinnen sehen das. Es hat es niemand interessiert. Mhm. Wirklich, du hast ja gesehen, und ich war ja dann auch nicht gerade ein einfacher Schüler gewesen. Weil irgendwo durch die Gewalt, die ich erlebt habe, ist er dann wieder raus. Mhm. Und das war noch schwierig zu verstehen. Also es haben viele Menschen mitbekommen, dass es mir so geht. Das war offensichtlich, aber es hat keinen Menschen interessiert.
Und das finde ich hat niemand etwas gemacht. Also relativ alleine warst du.
Ja, ich bin heute ein Gerechtigkeitsfanatiker. Im letzten Heim, wo ich war, das war übrigens ein gutes Heim, habe ich dann auch den Übernamen Robin Hood bekommen. Nur dort konnte ich Gerechtigkeit nicht kanalisieren. Mhm. Heute weiss ich mal, wenn dass ich hinstehen muss und wenn ich es einfach bleiben lassen. Mhm. Das hat mich geprägt und das, Das ist okay, das ist eine gute Prägung.
Ja, danke, dass du einen Einblick gegeben hast. Es ist auch noch etwas anderes, man sieht noch den Traktor nebendran auf dem anderen Bild. Erzähl doch die Geschichte noch. Das
ja, genau.
Ist etwas Spannendes.
Der Traktor ist genau gleich gross wie der Traktor, wo man mit dem Hinterrad über den Kopf gefahren ist, wo ich 7 war. Und zwar, wenn man dort schaut, hat es doch über dem Rad so ein Ding, wo du draufsitzen und heben. Und ich bin dann dort aus Versehen ab dem Traktor oben runtergeflogen und da ist man mit dem Hinterrad über den vorderen Teil vom Kopf gefahren. Ist so Naturkieselstein, in der Mitte hat es doch das Gras und links und rechts Kieselstein. Und ich habe 15 Mal den Kopf gebrochen gehabt. Also Unterkiefer x-mal, Oberkiefer, Backenknochen, Nasenbein und Stirn. Böse Zungen sagen, ich hätte früher besser ausgesehen. Das ist ein Gerücht, definitiv. Was haben Sie das Gefühl, wie lange ich im Spital war? 15 Mal den Kopf gebrochen. 3 Chirurgen haben, das ist ja jetzt, was bin ich jetzt? 34, ich habe das gut gefunden, ich bin 34. ist 40 Jahre her, über 40 Jahre. 3 verschiedene Chirurgen haben 18,5 Stunden operiert. Ich habe 30 Tage lang mein Null nicht auftun und nur so reden. Jetzt habe ich es zwar schon gesagt, 30 Tage im Kopf. Also ich bin nach 30 Tagen kerngesund aus dem Spital aus und habe bis heute keine Nachfolgeschäden. Und ich bin dort wohl gezwungen worden, meine Strandzeit, die Familie war extrem gläubig, extrem anerkannt in der Kirche. Aber ich habe dort meinen Glauben verloren. Weil ich, ich konnte nicht verstehen, wie man jeden Sonntag in die Kirche geht. Was mir der Pfarrer dort erzählt, dass meine Strand, und gleichzeitig stimmt es gar nicht im echten Leben. Und dort habe ich einfach gesagt, Gott, du liebst mich nicht. Und wenn du mich nicht liebst, dann muss ich auch nichts haben von dir. Und, aber trotzdem, ich habe bis heute, du liest ja ab und zu mal in der Presse einen Unfall mit Traktor. Und ich habe bis heute noch nie gelesen, dass das jemand überlebt hat, wenn es über den Kopf geht. Wenn es über die Beine geht oder einmal über den Oberkörper. Und dort behaupte ich heute mit meinem Glauben natürlich, ich habe schon einen Schütze in die Hand gehabt.
Ja. Ja, das ist ja auch ein Wunder, wenn man, wenn man so etwas erlebt.
Ja, genau. Ja.
Und auf der einen Seite hat es 30-tägige Auszeit gegeben vom Bauernhof.
Ja.
Also, ich meine, nicht um das positiv reden, oder? Aber ich denke.
Ja, aber genau das habe ich im Buch so geschrieben.
Ich habe es nicht gelesen.
Aber es ist wirklich so, ich hatte dann dort eine Auszeit gehabt. Das war das Luzern Kantonsspital, das ist ein Hochhaus. Und ich habe es geliebt, mit dem Lift auf und runter zu fahren. Also, es war mega toll. Aber ich glaube, ich bin nach 30 Tagen raus. 1, 2, 3 Wochen hatte ich noch schon frisch auf dem Bauernhof und nachher ist es wieder losgegangen. Und das ist auch sehr ernüchternd gewesen. Also.
Ja. Ja, aber es ist ja nachher nicht, zum Glück nicht am Bauernhof stehen geblieben.
Ja.
Sondern, also ich meine, du hast sehr viele Sachen gemacht. Ich meine, das hat deinen Körper vielleicht trainiert. Du hast mit diesen schwierigen Umständen gelernt, ein bisschen umgehen. Wie hat das dein weiteres Leben also oder deine Jugend nicht beeinträchtigt oder beeinflusst vielleicht?
Ich bin am 29.09.2018 bin ich zum Glauben gekommen.
Mhm.
Und ich habe vorher wirklich nicht geglaubt. Und was ich während an dem, das ist ja so innerhalb von einer Minute passiert, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich dürfen merken, ich habe immer eine Lücke gehabt.
Mhm.
So, und egal was ich gemacht habe, die Lücke ist nicht aufgefüllt. Und zum den Bogen wieder zurückspannen auf deine Frage. Was hat das mit mir gemacht? Erstens mal bin ich dort zur Leistung geprügelt worden. Also bin ich mich gewöhnt, Leistung zu geben. Leistung geben gibt auch Anerkennung. Wenn ich dann halt wirklich gut gearbeitet habe, dann hast du keine Prügel bekommen. So, das ist dann später mal so gewesen, ich habe 18 Jahre lang, 20 Jahre lang 60 bis 80 Stunden gearbeitet. Also ich habe meine Karriere über alles gestellt, weil Anerkennung, Leistung ist für mich einfach gewesen. Ich habe in jungen Jahren habe ich doch sehr viel Drogen konsumiert. Ich bin in der Technozeit gross geworden. Hat im Normalfall fast zusammengehört. Und mein erstes Interview hatte ich in einer Freikirche im Weinfeld bei Andreas Lange. Der macht auch so Videopodcast. Und dann fragt mich der Moderator dort, ja, kann man denn die Liebe von der Drogen mit der Liebe von Jesus vergleichen? Und ich wollte ja nie die Fragen wissen. Mhm. Da bin ich also gerade ein bisschen gefordert gewesen. Und ja, im ersten Moment kannst du sie vergleichen. Nur bei einen Orten, also es geht bei beiden Orten hoch. Aber bei den einen Orten geht es nachher runter. Und bei Jesus und Gott ist es bei mir nie mehr runtergegangen. Also er verlässt mich nicht. Wenn, dann kann ich es kappen. Mhm. So, und das ist der grosse Unterschied. Und ich habe immer probiert, die Lücken zu füllen. Also durch Drogen, durch Schaffen, durch Leistung, durch Anerkennung. Und das hat nie geklappt. Und darum bin ich immer so ruhelos gewesen. Mhm. Ja. Und da wirklich, das ist am 29.09.2018, ist das innerhalb von einer Sekunde ein Unskill gewesen.
Ja, das ist sozusagen der Frieden ins Leben bekommen.
Ja, ja. Mega. Mega.
Ja, ja. Schön. Wir wollen jetzt noch ein bisschen kurz ein Slide einblenden, dass ihr vielleicht auch noch Fragen stellen könnt, wenn ihr wollt. Er kann ein bisschen Wasser trinken und ich das auch noch fütteln, dass ihr nachher seht, was ihr schreibt. Ja, gar nicht von da. So. Genau, danke.
Bitte.
Ja, du hast ja gesagt, von einem Tag auf den anderen ist die Lehre gefüllt worden. Aber ich denke, du hast auch gewisse Sachen kommen vielleicht gleich noch rauf oder beschäftigt dich gleich noch. Ich meine, du hast ja einen ganzen Rucksack mitgenommen. Oder? Ja, wie ist der Weg gegangen? Ich meine, vom Arbeiten mit 80 Stunden hast du nicht viel Zeit, um sonst etwas zu machen. Also, dass du ja, sozusagen die Ruhe gefunden hast oder die Moment gesehen hast oder dich gefragt hast, ja, wie kann ich die Lehre doch noch fühlen?
Also vielleicht eine kleine Story. Ich bin mal der Chef vom Chef von meiner jetzigen Frau gewesen. Und die hat also sage und schreibe wegen mir die Firma verloren, weil ich so ein Arsch war.
Okay, und jetzt so. Ist sie deine Frau?
Und heute sind wir geheiratet und haben 4 Kinder. Vielleicht einfach, warum erzähle ich das, dass ihr so ein bisschen plus minus mitbekommt, wer und wie ich war vorher. Ich war zwar immer sozial, aber ich war einfach sehr straight. Karrieren und Erfolg und Umsatz und Personalkosten und Vollgas und zum Teil fast über Leichen gegangen. So, und das ist dann wirklich geändert worden an dem 29.09. Jetzt muss ich aber auch offen und ehrlich sein. Du kannst nicht 45 Jahre Grundcharakter machen. Also mal, Gott hat das, aber er hat es nicht gemacht. Aber kompletten Charakter wegtun. Ich bin aber ruhiger geworden, ich bin lieber geworden, das haben auch die Kinder gesagt. Und vor allem, ich habe Boden nicht bekommen. So, und ich habe wirklich etwas gelernt, durch die Liebe, und das ist ja vorhin bei diesen Liedern, glaube ich, auch gerade beim letzten Lied, ist die Liebe von Gott und Jesus gross lobpreist worden. Durch die Liebe habe ich gemerkt, egal wie knüppeldick dass es noch einmal kommt oder kann kommen oder nicht muss kommen, ich weiss, dass ich am Schluss nicht tiefer gehen kann wie Tempo von Gott und Jesus. Mhm. Und am Schluss darf ich in den Himmel kommen. Und das zu wissen, hat mir einfach mehr Boden gegeben, mehr Wurzeln. Und ich muss jetzt ehrlich sein, seit dem 29.09.2018 ist es bei uns 5 Jahre lang nur Ruhe gegangen. Also, mega Job bekommen, super Lohn und bumm, alles nur. Und das zu glauben, ist relativ einfach. Mhm. So, und im Februar vor einem Jahr hat es unsere 12,5-jährige Tochter verblasen, psychisch. Die hat jetzt den dritten Klinikaufenthalt. Das ist nicht lustig.
Nein, das ist intensiv.
So, und jetzt komme ich wieder auf das zurück. Klar ist das hart. Und klar hat mich das auch mal einen Anschlag gebracht, oder die Familie. Aber durch das, dass ich den Glauben habe, kann ich einfach ein bisschen gelassener mit dem umgehen. Und ich komme dann am Schluss auf meine Learnings. Und ein Learning ist, das kann ich jetzt vorher wegnehmen, es ist ein Naturgesetz. Mhm. Nach dem Regen scheint die Sonne. Mhm. Und das kannst du jetzt mit dem Glauben in Verbindung bringen. Die glauben, wissen, dass Gott die Erde erschaffen hat. Und die nicht glauben, sage ich immer das Gleiche, kannst du mir das Gegenteil beweisen. Kennen. So, ich weiss, dass auch für meine Tochter die Sonne scheinen wird. Mhm. Und das sind natürlich so Sachen, die ich durch die Liebe, die ich erleben durfte am 29.09. tief in mir innen haben, ja, können annehmen und darf behalten.
Ja, das ist schön. Du hast mal, wo wir telefoniert haben, gesagt, du sagst schon immer ein bisschen positiv gewesen, dass du das Glas halb voll gesehen hast. Was hat sich denn das geändert, dass du jetzt auch, seit du den Boden hast, auch für andere ein volles Glas siehst, so wie du es jetzt bei deiner Tochter beschrieben hast? Oder ist das zu weit hergeholt?
Nein, schon. Also ich bin ja zum Beispiel auch dankbar, dass ich das Buch schreiben durfte. Das war ja eine Prophetie von Gott, die mir gesagt hat, nach der Bibelschule bin ich am Heimfahren. Und dann kommt plötzlich aus heiterem Himmel der Gedanke, schreibe ein Buch, etwa gleich, wie wenn ich dir jetzt sage, ich gehe mir noch ein bisschen McDonald's. Mhm. Passt ja völlig nicht in den Kontext. Und immer, ja, wenn etwas kommt, das in den Kontext kommt, werde ich hellhörig und gehe ein bisschen überprüfen, woher kommt das. Mhm. So, ja, wenn das im Namen von Gott darf es so sein, dass ich an das glauben kann und meiner Tochter auch die Kraft geben oder der Familie, dann ist das ein wunderbares Geschenk, dass ich das kann. Mhm. Logisch hat es an mich mal eine Verblase, ohne die Kraft vielleicht nicht zu haben. Und das ist ja auch noch schöner an einer Ehe. Mal einmal ist vielleicht der Ehepartner drinnen und dann übernimmt der andere den Part und umgekehrt. Mhm. Und das ist schon so. Und das mit dem Glas halb voll, halb leer, das ist etwas, was ich seit Geburt habe. Ich mag mich erinnern, wenn ich das... Ich habe das einfach. Mhm. Und das ist auch ein Riesengeschenk.
Ja.
Also gerade zum Beispiel auf dem Bauernhof, dass man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann. Nachbaurin hat mir zum Beispiel immer ein Stück Brot gegeben und ich konnte auf dem Kachel laufen. Ein Asterix oder ein Lucky Luke Comics lesen. Mhm. Und das hat mir so viel gegeben. Und an dem konnte ich mich heben. Und das war so schön und positiv, dass ich das auch über das andere stellen konnte. Das, mhm, hatte ich aber schon immer gehabt. Die Lehre war wieder etwas anderes gewesen. Ich behaupte, wenn ich nicht zu Gott gekommen wäre, hätte ich die Lücke da immer noch. Und, mhm, probiere die immer mit irgendetwas zu füllen. Mhm. Und den Drang habe ich einfach gar nicht mehr. Also,
ja.
Wirklich nicht mehr.
Ja, schön. Du hast ja noch gesagt am Telefon, dass wo du zurückgeschaut hast, als Jugend hast du das Gefühl gehabt, eben da auf dem Bauernhof mit dieser Kirche, hey, ich glaube nicht an Gott. Aber wo du zurückgeschaut hast, hast du gesehen, dass du immer wieder Begegnungen gehabt hast, wo dir, eben wie du jetzt gesagt hast, wo du hast können, wie einen kleinen Freiraum haben, dass du hast können dich sein, also der Kind sein.
Ja.
Ja. Hast du dich einfach gefunden oder ist das oder gesucht oder ist das, wie ist das so für dich? Wie hast du das erlebt?
Das habe ich auch erst bekommen durch den Glauben, weil die Menschen sind ja schon immer rum gewesen. Mhm. Und das kann eben zum Beispiel die 120-löhnige Bauernmama sein mit dem Stück Brot. Das war der eine Lehrer im Heim. Da gibt es ganz viele Menschen. Und wenn du aber in dieser Situation bist, oder ich, als ich in dieser Situation war, habe ich die Menschen nicht wirklich wahrgenommen, so direkt. Das war zwar, mhm, eine kleine Insel, aber so direkt habe ich die nicht wahrgenommen. Und erst später habe ich gemerkt, hey, Gott war ja schon irgendwo immer rum und, mhm, hat geschaut, dass irgendwie jemand rum ist. Und das ist auch ein Learning, das ich den Leuten sage. Wenn es euch mal schlecht geht, schaut um und vielleicht findet ihr jemanden oder die Person ist schon da und hört euch dran. Und für mich ist schon klar, dass das einfach auch Gott ein Stück weit gesteuert hat. Mhm. Also hätte ich den einen Lehrer im letzten Heim nicht gehabt, dann weiss ich nicht, ob ich heute da wäre. Oder, mhm, die letzte Pflegefamilie, die mich ein bisschen durch die Drogenzeit manövriert hat, weiss ich nicht, ob ich heute so da wäre. Also schon, mhm, noch da, aber vielleicht, ja, aber in eine andere Art. Und, mhm, und die Menschen habe ich erst dann wirklich wahrgenommen. Und das war auch so gewesen, ich habe mich selber eingewiesen in Sanatorium Kilchberg. Und, weil ich habe wirklich Erschöpfungsdepression gehabt, mhm, ich war platt gewesen. Und vielleicht kennt jemand von euch Johannes Gaduff. Der ist in der Buch Egg Church ist der ganz lange dabei gewesen. Und der hat mir zwei Bücher geschenkt. Und das eine Buch war «Love Your Neighbor» von David Donny. Den gibt es heute noch. Mhm. Und das etwa 7 Monate, bevor ich in die Klinik bin. Und dann habe ich das gelesen. Und dann kommen in die ersten paar Seiten kommt schon Gott und Jesus. Und mir ist gerade der Laden runter, mhm, das Buch in die Ecke geschmissen. Und einen Tag, bevor ich mich eingeliefert habe, hat er mir wieder ein Buch geschenkt, vom Ali Dini, Ali der Unsterbliche. Und dann bin ich in die Klinik. Und zuerst bist du einfach mal platt. Also ich bin platt, ich konnte 3 Wochen kaum etwas machen. Und dann nach 3 Wochen habe ich angefangen zu lesen, Ali der Unsterbliche. Das war ein Iraker, der im Bürgerkrieg Iran-Irak ganz viel Schlechtes erlebt hat, ganz viel Schlechtes gemacht hat, sogar einen Menschen umgebracht hat. Und am Schluss, im letzten Gefängnis, zu Gott gekommen ist. Mhm. Und das hat mich zum Überlegen gebracht. Und dann habe ich das Buch gelesen von David. Und dort drinnen hat er in London einen Obdachlosen getroffen und hat ihn gefragt, ob er für ihn beten. Das hat er dürfen. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Mhm. Und am nächsten Tag haben sie sich in dieser grossen Stadt London per Zufall noch einmal getroffen. Und der David fragt den Bettler wieder, kann ich für dich beten? Und dann sagt der Bettler, sagt der Obdachlose, David, du hast gestern für mich gebetet, über mir ist der Himmel aufgegangen, heute bete ich für dich.
Wow.
Genau das Wow habe ich dann eben erlebt, aber einfach in Form von einer Stunde. Über mir ist der Kübel ausgegangen und über mir ist der Himmel aufgegangen. Und mir ist ein Kübel Liebe ausgeschüttet worden. Und ich habe eine Stunde lang gebrüllt vor Glück. Das war der 29.09.2018. Und dort sind bei mir so wie 2 Filme durch. Ein Film ist zum Beispiel all die Menschen, die du vorher angesprochen hast, die Gutes gemacht haben. Also plötzlich habe ich die Nachbarin gesehen, den Lehrer, die Erzieher. Und ich habe dann die Menschen zum Teil auch aufgesucht, um ihnen Danke zu sagen. Und der zweite Film, der durch ist, ist alles, was ich nicht so gut gemacht habe. Und dort bin ich dann zum Teil entschuldigen, als allererstes bei meiner Familie.
Ja. Wow.
Ja, es war ein mega Erlebnis. Wirklich ein riesiges Geschenk.
Ja. Ja, ich denke, wir gehen jetzt zum Teil über, dass du uns noch sagen kannst, was die Zusammenfassung ist. Sozusagen. Du hast so viel erlebt. Und ja, was du uns weitergeben willst, so die Learnings. Und nachher werden wir Fragen anschauen, die euch gekommen sind. Können wir die Folie noch haben? Oder
hast du auch ja, also ein Teil, also meistens weiss ich es auswendig, ich hoffe es mal. Eben, ein Learning ist ganz wichtig, du hast mich heute noch angesprochen, ist das Buch so ein bisschen in Verarbeitung gewesen. Nein, ist es nicht, weil ein Learning steht da drauf, seid euch nicht zu schade für eine Therapie. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um aus dem Schlamassel rauszukommen. Ich bin von 20 bis 25 bin ich freiwillig in eine Therapie. Auch diesen Therapeut habe ich 30 Jahre lang nicht mehr gefunden, einfach nicht. Und der ist das letzte Mal an ein Referat von mir.
Ah, den hätte ich noch gekannt,
in dem Fall. Also ich den Namen natürlich auch. Und den ich sehe auch. Und ich konnte ihm wirklich Danke sagen. Ja. Also dort hat es mich verblasen, übrigens.
Ja.
So, und ein weiteres Learning für mich heute ist ganz klar, stelle nicht deine Karriere und deinen Job über die Familie und deine Frau. Das mache ich nicht mehr. Ein Beispiel, ich habe ja gesagt, meine Tochter ist jetzt seit einem Jahr in psychischer Begleitung. Ich habe 200 Minusstunden. Das ist viel. Und ich habe Gott sei Dank so eine tolle Firma, die das mitträgt. Aber meine Frau hat das erste Mal gesagt, jetzt glaube ich dir, was du gesagt hast. So, ein anderes Learning ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Liebe, die vorhin besungen worden ist. Und das ist auch die Liebe, die ich darf erfahren. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch das, kann man im Alltag die Liebe leben? Ja, die kannst du. Immer und überall. Mhm. Und auch ich arbeite in der Zürcher Finanzindustrie, wo Geld vielleicht wirklich das Nummer 1 ist. Aber auch sogar dort kannst du die Liebe zeigen. Und das funktioniert. Dann ein Learning ist, glaube ich, eben nach dem Regen scheint die Sonne. Das ist so. Und das Letzte ist, du bist, wie du bist, weil du erlebt hast, was du erlebt hast. Und dazu gehört das Gute wie das Schlechte. Warum habe ich das draufgenommen? Ist ja wirklich ein bisschen scheiße gewesen, was ich erleben musste. Aber trotzdem bin ich ja genau heute so, wie ich bin. Und mir hat das geholfen, um auch den Leuten, die es nicht gut gemeint haben mit mir, plakativ hinzugehen und zu sagen, danke.
Mhm. Was hat das bei denen ausgelöst?
Was hat es bei mir zuerst ausgelöst?
Oh ja, das ist wichtig. Ja.
Das Danken habe ich gebraucht, um zu verzeihen.
Mhm.
So, und ich habe das zum Beispiel als allererstes bei meinem Vater gemacht. Was hat es bei ihm ausgelöst? Er ist gar nicht rausgekommen. Es war auch gut so, es hat eine riesige Diskussion ausgelöst, wo ich nicht wollte. Bei anderen haben gesagt, du, was meinst du? Und dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, hast mir das und das und das angetan. Und logisch, es gibt keinen Menschen zu, oder die wenigsten geben das zu. Und ich habe es überall können, ausser auf dem Bauernhof. Dort habe ich es nicht können. Dort bin ich. Ich habe denen verzeiht, ich bin dort einmal vorbeigefahren mit dem Hauke, der das Buch geschrieben hat.
Ja.
Und der mir am meisten geschlagen hat, ist gerade in dem Moment über den Hof gelaufen. In dieser Haltung so. Und ich habe dann so für mich gedacht, ja, das Leben drückt.
Ja.
Ich habe nicht aber können gut danken sagen, aber ich konnte beten. Und mir hat einfach, oder ich, wenn ich das erzähle, dann gibt es tätige Augen. Wie kannst du jemandem gut danken sagen, der dich schlägt? Wie kannst du jemandem gut danken sagen, der dich sexuell missbraucht? Also der weiß über den weiß ich nicht, wer das war, den kann ich nicht mehr. Das Danken sagen war nur der Weg zum Verzeihen für mich. Ganz wichtig zum Verstehen. Es ist nicht ums Danken gegangen, sondern es ist ums Verzeihen gegangen. Und das Verzeihen hilft ja dann mir. Oder wenn ich jetzt noch Ewigkeiten auf die Bauerneltern hässig bin und mich das zerfrisst, wie wüsste ich dann immer etwas von dem? Darum, das Verzeihen ist eigentlich primär bei mir für mich selber gewesen. Das hat mir meinen Frieden gebracht.
Ja. Also voll biblisch, so wie es im Unser Vater im Text heisst.
Ja.
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergänzt unseren Schuldner.
So. Genau, und ich habe das lang nicht gecheckt, dass eigentlich das Verzeihen ja primär für dich selber ist.
Zum frei werden.
Ja, genau. Ja,
dass dich die Last nicht mehr abzieht.
Weil ich kann dort mal vorbei. Also ich bin zweimal auf dem Bauernhof gewesen. Einer ist mit 20, so 125er, zwei Kollegen und Baseballschläger. Und ich bin dann geklopft und habe sie auch ein bisschen konfrontiert und die haben alles abgestritten. Und dann habe ich gewusst, wenn wir jetzt dort die Familie zusammenschlägt, dann bist du 10 Jahre im Knast. Und das habe ich nicht wollen. Das ist mir nicht wert gewesen. Und das zweite Mal eben mit dem Hauke.
Ja. Ja. Bewegende Momente. Ja. Ja. Ich habe noch geschaut, es hat ein paar Fragen gehabt. Einige sind schon, also so wie ich finde, beantwortet worden. Ja, eben die Vergangenheit psychologisch begleitet, verarbeitet. Und es sind noch viel mehr Fragen.
Das finde ich schön.
Ja, also dann das eine ist, ob du Angst gehabt hast mit den Leuten, du hast gesagt, niemand hat es gesehen. Hast du Angst gehabt, in der Schule darüber zu reden, oder ist das einfach außerhalb der Möglichkeit gewesen, weil du so am Anschlag gelaufen bist? Oder wie ist das gewesen?
Ich mag mich so genau erinnern, mag mich nicht mehr, aber ich glaube, also ganz ehrlich, wer versucht denn nicht, Hilfe zu schreien?
Ja.
Ich habe schon Hilfe geschrien, aber ganz ehrlich, das war ja 1982 bei mir. Dort hat es eigentlich grösstenteils aufgehört und ich behaupte mal, ich bin eher eine Ausnahme, so spät noch.
Ja.
50 Jahre vorher war das in der Schweiz systematisch.
Ja.
Und ich habe heute mal im Laufe von dem Gespräch das Wort Kindersklave gebraucht. Das ist ein Teil davon. Ja? Und eine Zwangsplatzierung war zum Beispiel auch die Kinder der Landstraße. Mir hat in Zigeunerfamilie einfach grundlos Kind weggenommen und hat Kind auf den Bauernhof gesteckt. Um zwei Sachen erreichen. Das eine Mal die Jänische, und übrigens meine Mutter war eine Jänische, um das Volk kaputt zu machen. Und das in dieser tollen, schönen Schweiz. Ist noch nicht so kein lang her. Das Frauenstimmrecht im Appenzell ist auch noch nicht so lang her. Also, man muss sich bewusst sein, dass die Schweiz vor 80, 100 Jahren mausarm war. Und dort, wo Armut ist, weil ich bin auch mal gefragt worden an einem Ort, warum ich so jammere, auf dem Bauernhof müssen wir streng arbeiten, da habe ich das eben erzählt. Und ich habe dann aber ein bisschen ausgeholt. Vor 100 Jahren war die Schweiz mausarm. Den Reichtum haben wir erst in den letzten 80 bis 100 Jahren gehabt. Und überall dort, wo Armut ist, gibt es leider, und ich betone ganz krass, leider immer noch Kinderarbeit. In Indien, Bangladesch, egal wo. Leider.
Mhm. Ja. Ja, danke vielmals, dass du das so mit uns geteilt hast. Ja, ja. So offen. Hat es jetzt noch irgendjemand im Publikum, der eine Frage stellen will? Dann kann der Foppi gerne mit dem Mikrofon vorbeigehen.
Also ihr dürft alles fragen. Ich habe bis jetzt erst eine Frage nicht beantwortet.
Sozusagen erschlagen oder beeindruckt, wie auch immer, bedrückt. Ja, aber nochmal ganz herzlichen Dank für das, was du geteilt hast und auch ja, uns mitgebracht hast mit deinen ja, Verarbeitungsschritt und was dir wichtig geworden ist.
Mhm. Sehr gern.
Schönen Dank. Ja, dann überlassen wir am Foppi Schlusswort. Du wirst sicher nachher noch da sein am Büchertisch, ja. Und da kann man sicher auch Sachen fragen, wenn man es noch nicht.
Ich habe noch eine Frage. Bist du auch, es gibt ja was ist das, eine Vereinigung oder etwas, wo sich für die Verdingkinder einsetzt? Bist du dort aktiv? Hast du Kontakt mit anderen für dein Kind? Oder?
Ja. Also nicht direkt aktiv, aber ich bin 2-3 Mal gebucht worden als Speaker. Dann ist es nicht so ein Interview, sondern dann habe ich wirklich ein Referat. Und der das losiert hat, anodotzen mal, ist der Guido Fluri. Der arbeitet auch die Immobilienbranche so wie ich. Der hat jetzt vor 5 Jahren hat er seine Immobilien verkauft für 350 Millionen. Und der war auch ein Heimbub. Der hat im Solothurnischen hat er dann ein Heim gekauft. Mümliswil heisst das. Und hat das Heim gekauft, das gibt es noch, und hat es ein bisschen renoviert und stellt das als Museum aus. Das ist noch eine lustige Geschichte. Ich bin mit dem zusammen in einer reformierten Kirche im Balstal. Der Hauptspeaker, ich der Co-Speaker, habe ich das erste Mal kennenlernen und habe ihm Danke sagen, weil ohne den gäbe es das nicht. Ja. Die Schweiz hat es übrigens, wie die Landeskirchen, haben es kategorisch verneint. Und er ist gekommen, er gestüpft und alle haben Nein gesagt. Und dann hat er die Strategie geändert und hat so Leute wie ich und noch viel ältere hat er interviewt und hat sie in die Öffentlichkeit gezogen und hat sie an die Presse gebracht. Und den Moment, wo die Presse aufgestiegen ist, hat dann irgendwann auch der Bund gewechselt hinten durch und auch die Kirchen. Und an dem Gottesdienst im Balstal bin ich dann am Büchersignieren gsi und der läuft immer so schnell und dann ist er mit Stechschritt an mir raus und sagt «Tschüss, Mac!» und ich so «Ciao, Herr Fluri!» «Schickst du mir ein paar Bücher?» Und ich so, «Ja, wie viel wollen Sie?» «Ja, 100.» Dann haben wir 100 Bücher geschickt und der verteilt die auch immer. Und es gibt sogenannte Erzählbistros, also der Bund. Ich habe übrigens 25'000 Franken bekommen von dieser Wiedergutmachungsinitiative. Ich konnte mich dann anmelden. Dort habe ich ja erst herausgefunden, dass ich ein Verdingbub war. Mhm. Vorher habe ich einfach gedacht, ich habe eine schlechte Pflegefamilie verwünscht. Und ich bin 2-mal an die Erzählbistros und jetzt gibt es so eine Wanderausstellung, weil es darf nicht ins Vergessen gehen. Also der Bund, muss ich sagen, macht es wirklich super jetzt. Auf die eine Seite hat er wieder Gutmachung gemacht. Die Erzählbistros, das ist immer so ein Tag, wo man mit den Menschen, die verdingt worden sind, etwas unternimmt. Manchmal geht man so auf ein Schiff, manchmal gibt es einen Workshop. Das ist mal der erste Punkt. Und es ist jetzt auch Schulstoff. Und warum? Es gibt heute ein CASP. Und ein CASP muss auch schauen, dass ähnliche Fehler nicht wieder passieren. Und darum will der Bund, dass das immer wieder kommt. Und das finde ich super. Aktiv mitmachen tue ich nicht, weil ich die Zeit nicht habe. Aber ich werde immer wieder mal eingeladen.
Danke.
Bitte. Ja.
Du hast erwähnt, eben den Tag am September 2018. Was war der Auslöser zu dieser Entscheidung? Also hast du Gespräche mit jemandem gehabt, ein Erlebnis? Hat es ein paar Wochen vorher ein Gespräch oder eine Krise gegeben? Also, wie war das dort der Tag für dich? Was ist da abgegangen zu einem Tag?
Also, das Fach, oder nicht das Fachwort, so das Mundartwort für eine Erschöpfungsdepression ist Burnout. So, ich bin kurz vor einem Burnout gestanden. Wie äußert sich das? Du kannst nicht mehr schlafen, du denkst beim Einschlafen ans Geschäft, verwachst, denkst ans Geschäft, stehst auf, denkst ans Geschäft, du hast vor allem Angst. Also ich muss immer in dich. Also wenn ich sage, du, meine ich mich. Fluch und Sagen. Kommt das SMS vom Chef, bling, habe ich Schweißausbrüche gehabt. So, und ich behaupte heute, wäre ich dort nicht in die Klinik, wäre meine zweite Ehe am Arsch. Weil ich habe bis dort dran immer noch den Job über die Familie gesetzt. Und wir haben so Streit mit meiner Frau und ich habe immer gemeint, ich darf das nicht machen, habe es aber nach wie vor gemacht. Und ganz ehrlich, meine Frau hat eigentlich nicht so toll gefunden, dass ich in die Klinik gehe, weil sie hat dann gefunden, du lässt mich allein mit den drei Kindern und du gehst jetzt dort ein bisschen Ferien machen. Ist es natürlich nicht, ehrlich gesagt, aber wenn das nicht passiert wäre, und heute ist ein guter Freund von mir da, der Johannes, der hat das ein bisschen mitbekommen, wäre die Ehe nicht da. Also, ich glaube, mir wäre es wieder geschehen. Das wäre die zweite Ehe, die wegen meiner Lücken füllen, ob es gegangen wäre. So, und es gibt natürlich noch viel mehr Sachen, die ich erklären könnte, warum ich dort gegangen bin. Ich bin ja, wenn du als Heimkind aufwachst, wachst du ja nur um Sozialpädagogen herum auf. Und dann kommst du ein bisschen mit über, was psychisch gut ist und was nicht. Und ich bin dort einfach, ich sage jetzt mal so, anstatt 5 vor 12 war vielleicht 10 vor 12 gewesen. Und ich habe gefunden, es muss ja nicht 5 vor 12 sein, bis ich dann mit dem Krankenauto abgeholt werde und so plappe. Sondern ich mache es doch noch selber und freiwillig. Abgesehen von dem bist du dann auch noch ein riesen Idiot. Also du bist so aggressiv. Und ich habe einfach gefunden, das geht nicht mehr weiter so. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann kommt es nicht gut. Und im Nachhinein muss ich ja, ich habe mit irgendjemandem heute eine Diskussion gehabt. Ich habe ja nicht Gott gesucht, sondern das ist einfach so zu mir gekommen. Und irgendjemand hat mir dann gesagt, ja, aber weißt, Gott kommt sehr oft, aber manchmal hört man es nicht. Und in der Klinik hast du sehr viele Achtsamkeitsübungen. Ich tue jetzt ein bisschen übertrieben, so, aber du kommst zur Ruhe. Und durch das habe ich dann vielleicht das auch wahrgenommen, was vielleicht vorher gar nicht möglich war. Mhm.
Ja, eigentlich. Gibt es noch eine? Ja.
Also danke vielmals für die ehrliche und offene Erzählung. Eine Frage, habt ihr mit dem mit eurem lieblichen Vater und die Kinder untereinander habt ihr Kontakt? Also offensichtlich sind wir am Anfang zusammen im Heim und dann ist alles weggegangen. Hat man das dürfen haben und können haben?
Hast du die Frage gestellt, geschrieben? Ja. Weil die ist vorhin auch dort gestanden, habe ich gesehen. Die kommt eigentlich immer. Also ja, mit meinem Vater habe ich regelmäßig Kontakt. Ich telefoniere mit ihm 2-3 Mal in der Woche. Zwischen Türen gehen besuchen. Der wohnt in der Nähe von Stanz. Dem geht es nicht gerade so gut. Er ist 80 jetzt, hat viel Leiden. Mit dem einen Bruder habe ich lange Kontakt gehabt. Habe ich im Moment nicht mehr Kontakt, weil ich vermute, er hat die Verarbeitung nicht, er hat auch ein schweres Leben gehabt, er hat die Verarbeitung nicht können machen. Und jedes Mal, wenn wir dort hingehen, trinkt er. Und wenn er trinkt, kommt ein anderer Mensch führen. Und dieser Mensch wollte ich eigentlich meinen Kindern nicht antun. Darum im Moment kein Kontakt. Kein Kontakt aber heisst, falls die das Buch gelesen haben, er hat mal einen schweren Unfall gehabt. Ich lasse sofort alles stehen, okay, wenn meinem Bruder etwas passiert. Das ist mein Fleisch und Blut, also das ist Familie. Und die Schwester, die ist vor 10 Jahren gestorben an einer Überdosis. Die ist eigentlich ab dem Moment, wo sie weg ist, dort, wo sich das dreht haben, ist sie in Drogen reingekommen. Ist dann auch auf dem Blattspitz gewesen. Beim Pfarrer Sieber gewesen. Und ich habe ja 3 Jahre lang, und das habe ich dann erst dann gewusst, 3 Jahre lang habe ich Kältepatrouille gemacht im Pfarrersieben. Das heisst, ich bin alle 2 Wochen, eine Nacht, mit Rucksack und Wärmefläschchen und so, bist du die Obdachlosen besuchen und hast geschaut, dass es denen gut geht. Also mit der Schwester habe ich keinen Kontakt mehr, mit dem Bruder auch nicht. Also mit der Schwester kann ich nicht, aber nicht live. Ja, es hat dort dann auch eine Lösung gegeben, dass die Kinder am Wochenende immer zusammengekommen wären. Aber die Lösung hat man irgendwie nicht wollen, warum auch immer. Nein, ich habe meine Schwester wirklich ziemlich aus dem Auge verloren. Den Brüder habe ich dann wieder, weil nach dieser Bauernfamilie konnte ich heim können, für 2,5 Jahre. Und dort war der Brüder auch rum. Also dort bin ich 2,5 Jahre mit dem Brüder aufgewachsen. Und von der Schwester habe ich nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. Und das ist etwas, was ich heute bedauere, dass ich dort nicht selber mehr Energie hineingesteckt habe. Ich meine, meine Schwester hat 3 Kinder. Ich habe sie das erste Mal getroffen an der Beerdigung von meiner Schwester. Das hatte ich vorher nie gesehen. Und das hat aber auch ein bisschen mit dem zu tun, dass ich vielleicht gefunden habe, ich will die Nähe gar nicht. Es kann ja auch wieder etwas aufwühlen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich bedauere es einfach heute.